ARD. Ich weiß nicht, wie es euch beruflich geht. Habt ihr das Glück, einen Arbeitsplatz zu haben, der euch erfüllt und bei dem ihr außerdem noch unkündbar seid? Ist inzwischen wohl eher die Ausnahme. Die meisten müssen sich immer mal wieder neu erfinden. Aber das, was Hans-Dieter erlebt hat, ist schon ziemlich heftig. Bei ihm waren es mehr als 25 Arbeitsstellen. Trotzdem hat er bei den vielen Neuanfängen nie wirklich seinen Optimismus verloren. Nur ganz am Ende, bei der letzten Kündigung, da dann doch.
Ich habe erstmal wirklich geheult. Ich war erstmal natürlich verzweifelt, weil ich wusste nirgends, wo ich mich bewerben konnte und es war wie Stillstand.
Aber dann trifft er jemanden, der eine wirklich großartige Idee für ihn hat. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch – Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Hans-Dieter und die Kunst zu scheitern. DDR, Mecklenburg-Vorpommern, Anfang der 80er. Hans-Dieter ist gerade mal 20 und hat schon 2 Berufsausbildungen hinter sich. Erst Müller, dann Konditor. An beiden hat er eigentlich Spaß. Aber immer wieder macht ihm sein Körper einen Strich durch die Rechnung.
Ich wiege ja nur 65 Kilo und das merkt man dann schon. Ja, ich war immer dann ziemlich aus der Puste, ne? Und hatte Probleme manchmal mitzuhalten und das ist schon psychischer und physischer Stress auch, ne?
Sein Herz macht nicht mit. Als Müller die schweren Säcke zu schleppen, klappt nicht und auch bei der Konditorlehre mit den extremen Arbeitszeiten und dem Abgabestress für Kuchen und Torten gerät sein Herz immer wieder aus dem Takt. Der Arzt sagt, dass er so nicht lange durchhalten kann und Hans-Dieter zieht die Reißleine. Aber was jetzt? Er bekommt den Tipp, dass eine kleine Buchhandlung einen Auszubildenden sucht. Und weil er seit seiner Kindheit liest und liest und liest, ist er glücklich, als er die Stelle bekommt.
Also erstmal war es körperlich nicht mehr belastend, das muss man ganz eindeutig sagen. Und für mich sind die Bücher das Gewissen der Menschheit. Und sie sind auch das Geschichtsbuch unseres eigenen Lebens und das Geschichtsbuch überhaupt der Menschheit. Und man kann in den Büchern alles lesen. Das ist für mich das Schöne. Egal, ob von welchen Ländern oder welchen Menschen. Es gibt in der Literatur keine Grenzen. Man kann nicht alles erleben, aber man kann alles lesen. Und das ist das Schöne. Und Umberto Eco hat mal so schön gesagt, wenn du liest, hast du 100 oder 1000 Leben. Wenn du nicht liest, hast du nur ein einziges, nämlich dein eigenes.
Hans-Dieter hat endlich seinen Platz gefunden. Zwischen all den Büchern und den Kunden, die sie kaufen wollen. Diese Liebe zur Literatur wird ihn auch später retten. An dieser Stelle hätte sich Hans-Dieters Leben eigentlich zum Guten wenden können. In diesem Beruf hätte er endlich ankommen können. Aber dann kommt etwas auf ihn zu, mit dem er so niemals gerechnet hätte. Die Wende. 1989. Hans-Dieter arbeitet inzwischen in Erfurt im Haus des Buches. Das ist die größte Buchhandlung in der Stadt. Hier erlebt er, wie die DDR langsam zu bröckeln beginnt. Er erinnert sich noch gut an die Demonstration in Leipzig, an die Parole »Wir sind das Volk«. Und dann kommt der November, in dem die DDR endgültig zusammenbricht.
Wie denn der Umbruch war, den ich in Erfurt erlebt habe, da war wirklich ein Pulsieren. Das war einfach, Gott sei Dank, nicht mehr aufzuhalten. Auf einmal stellte jemand einen Tisch auf, klappte eine Box auf und man konnte den Spiegel kaufen. Egal, ob für 5 Ostmark oder für 5 Westmark. Und alle rannten hin. Nicht? Und auf einmal hatten wir dann immer mehr andere Bücher. Und kein Mensch musste mehr 2 Wochen auf ein Buch warten, das dann doch oftmals nicht kam. Dann kam das Buch wirklich 2-3 Tage später, wie heute.
Für Hans-Dieter ist die Wende erstmal eine Befreiung. Er hat längst genug von der DDR. Die Partei hatte überall ihre Finger drin, Repression war Alltag und die Planwirtschaft, die hat jede Entwicklung ausgebremst.
Ich habe die DDR in Erinnerung als ein Land des Stillstandes. Und auch wenn es vieles gab und viele ehrliche Freundschaften auch, aber sei es wirtschaftlich, diese ewige Armut, das Grau der Häuser, der Verfall und so weiter und dass man eben keine Freiheit hatte. Man konnte nicht in den Westen einfach reisen. Oder dass es vieles, was wir alles wussten durch das Westfernsehen, bei uns einfach nicht geben sollte. Ja, nur eine Meinung gefragt war.
In Erfurt brennt die Luft. Jeden Tag Kundgebungen. Diese Energie, die plötzlich da ist und die Menschen erfasst, steckt auch Hans-Dieter an. Er spürt diese ungeahnten Möglichkeiten, die sich auftun. Diese Lust auf ein neues, besseres Leben.
Ich war 89 das erste Mal im Westen in Hamburg-Harburg zum 70. Geburtstag meines Onkels und zeigte mir nun gleich Karstadt und da standen die Kaffeemaschinen und in allen Farben und mein Onkel, der nun richtig Geschäftsmann war, der sagte, ja Hans-Dieter, du kannst ja alles kaufen, wenn du willst, wenn du das Geld hast, aber wenn du Erfolg haben willst, musst du was tun.
Ackern, etwas leisten, das ist für Hans-Dieter kein Problem. Er ist zu allem bereit. Der Onkel besitzt 4 Modehäuser und hat damit ordentlich Geld verdient. Neid löst das bei Hans-Dieter aber nicht aus.
Ich habe die eigentlich mehr bewundert, weil die durch Arbeit wirklich etwas schaffen konnten und sich leisten konnten dadurch. Das konnten wir in der DDR so nicht. Und das Geld war ja auch was wert, die D-Mark. Also Neid, nein, eigentlich nicht, nee.
Im Gegenteil, er ist sich sicher, wenn er die Ärmel hochkrempelt, wird auch er es weit bringen. Und erstmal sieht es auch so aus. Die Buchhandlung, in der er arbeitet, wird von einer westdeutschen Kette übernommen. Die expandiert gewaltig, weil viele Menschen endlich an Bücher rankommen können, die bisher unerreichbar waren. Und sie kaufen, kaufen und kaufen. Aber der Erfolg hält nur kurz an. Denn plötzlich werden wieder die kleinen, persönlichen Buchhandlungen in. Und Hans-Dieters Firma muss sparen. Da erwischt es auch ihn.
Ja, ich bin damals dann, 2004 war das, in Erfurt gekündigt worden, aus Rationalisierungsmaßnahmen, wie man das da nannte. Ja, das war schon ein heftiger Einschnitt. Also, wenn man sich so dran gibt und mit Leidenschaft dabei ist und dann plötzlich kommt der Cut. Aber ich habe es auch, muss ich sagen, als Befreiung empfunden.
Befreiung? Eine Kündigung als Befreiung erleben?
Man muss immer, je größer so eine Buchhandlung ist, irgendwie ja auch gehorchen und was erfüllen und bestimmte Pläne umsetzen und so vieles machen, was man gar nicht will. Wenn man einfach was anderes will, dann kommen immer wieder Widerstände.
Wenn man also zum Beispiel nicht nur verkaufen, verkaufen, verkaufen will, sondern lieber Gespräche über gute Literatur mit den Kunden führen möchte. Das gefällt weder der Geschäftsleitung noch den Kollegen. Hans-Dieter will seinen Überzeugungen treu bleiben und nimmt dann eben auch eine Kündigung in Kauf. Überhaupt findet er, dass solche Erfahrungen zum Leben dazugehören. Egal ob berufliche oder auch körperliche Krisen.
Es waren immer so Dämpfer, die einen sehr prägen, zum Nachdenken anregen. Man braucht sowas auch. Also Leute, die nur Erfolg haben und immer toll. Und das ist für mich ein bisschen langweilig, weil das alleine macht das Leben nicht aus. Wir können nicht immer Sonnenschein haben. Wir brauchen auch den Regen.
Was mich persönlich total verunsichern würde, steckt er scheinbar locker weg. Regenwetter eben. Aber es dauert lange, bis der Regen aufhört. Fast 1,5 Jahre lang ist er nach der Kündigung in der Buchhandlung arbeitslos. Trotzdem versucht er, sich nicht unterkriegen zu lassen.
Man muss die Zeit dann auch so sinnvoll wie möglich gestalten können. Und wenn man natürlich aufgeht, dann kommt natürlich auch der Punkt, wo man sich langweilt, wo das Leben unausgefüllt ist. Und das ist natürlich kein positiver Zustand.
Also sich auf keinen Fall hängen lassen, weitermachen. Hans-Dieter zieht nach Potsdam, denn da eröffnet eine neue Buchhandlung. Er kriegt den Job und einen Chef, der keine Ahnung vom Geschäft hat. Der Laden läuft nicht. Die Mitarbeiter kündigen reihenweise oder fliegen raus. Und nach 2 Jahren ist auch für Hans-Dieter wieder Schluss. Er versucht sein Glück jetzt in Berlin. Und weil er arbeiten will, macht er, was sich anbietet. Einen Aushilfsjob nach dem anderen.
Ich habe mich auch immer wieder selbst jahrelang unter Druck gesetzt, weil man ja immer was leisten will und kann und darum will und irgendwie auch den anderen beweisen will, obwohl man es gar nicht oftmals braucht.
Hans-Dieter ist sich für nichts zu schade. Er verkauft Brötchen in einer Bäckerei, Pommes im Imbiss, in einem Freibad, jobbt im Mauermuseum.
Dann hatte ich gedacht, ich habe nichts mehr zu verlieren und habe in der Berliner Morgenpost inseriert. Sehr motivierter Verkäufer, sucht neue Herausforderungen, Buchhandel oder Verkauf.
Der Axel Springer Verlag meldet sich. Er schreibt eine umfangreiche Bewerbung, die den Personalchef am Ende aber gar nicht interessiert. Der sagt im Vorstellungsgespräch:
Ich will nur wissen, ob Sie verkaufen können und wollen. Es geht um die Morgenpost, unverbindliche Kurzabos, Abos und Provisionen.
Also auf der Straße stehen, Leute anquatschen und ihnen, böse gesagt, Abos andrehen. Naja, ist ja doch was anderes, als Bücher zu empfehlen. Hans-Dieter sagt aber ohne Bedenken zu.
Ja, der erste Versuch, da hatte ich noch nicht mal einen Arbeitsvertrag, da habe ich am selben Tag in Kurfürstendamm mit neben einem Studenten schon zwei Verträge gehabt. Das war ein Student der Architektur, ein junger Mann, der war ganz ruhig und so. Und ich war so aufgeregt und so lebhaft und emotional und dachte, oh, toll, eine Westzeitung und so. Ein Monat endet automatisch, kannst nicht viel falsch machen. Und habe einfach die Zeitung zusammengefaltet hingehalten und immer wieder die Leute angesprochen. Ja, und dann sind zwei stehen geblieben und haben sich das angehört. Und so habe ich die ersten zwei Verträge dort abgeschlossen.
Hans-Dieter ist glücklich. Das Verkaufen, besonders der Kontakt mit den Menschen auf der Straße, gefällt ihm. Und er macht seine Sache ziemlich gut. Er wird der Top-Verkäufer bei Springer, holt die meisten Abos und verdient richtig gutes Geld.
Ich konnte arbeiten, wie ich wollte, wann ich wollte, wo ich wollte, also mich frei entfalten. Und das hat bei mir irgendwie hingehauen.
Ende gut, alles gut, könnte man jetzt ja denken. Aber nichts da. Wieder kommt ihm das Schicksal in die Quere und Ereignisse, die Hans-Dieter nicht ändern kann. Der Axel Springer Verlag verkauft die Morgenpost und der neue Verlag braucht keine Werbung auf der Straße. Also wieder einmal schiefgegangen, wieder gescheitert.
Samuel Beckett hat mal so schön gesagt, scheitern, immer wieder scheitern, besser leben.
Aber das mit dem besser leben klappt nicht so richtig. Hans-Dieter arbeitet jetzt erstmal als Putzkraft in einem Restaurant. Wieder eine neue Erfahrung, nur keine gute.
Also wo es mir nicht gut ging, das war, als ich in dem Restaurant gearbeitet habe als Reinigungskraft. Und ich merkte, dass ich von zwei Kellnerinnen also wirklich gemobbt wurde und ausgegrenzt wurde. Und ich weiß noch, den Satz werde ich nie vergessen, wie die eine zu der älteren Frau gesagt hat, der Pol, der war früher mal der beste Verkäufer der Berliner Morgenpost und bei uns putzt er die Klos, ich lach mich tot. Und lachte schallend los. So, ja. Also wenn ich eine von den beiden schon sah, merkte ich sofort, jetzt geht's dir an die Brust. Die waren natürlich einerseits ganz froh, weil sie sich auf mich verlassen konnten, was sie auch nicht so ausdrückten, aber andererseits wussten sie natürlich, dass sie mit mir natürlich auch vieles machen konnte. Der ist doch froh, dass er hier arbeitet. Wo will der noch anfangen? So ein bisschen überheblich. Wenn die dann mal nicht da waren, war ich richtig erleichtert.
Diesmal kündigt er von sich aus. Ganz ehrlich, wenn es mein Leben wäre, würde es mir spätestens jetzt ziemlich dreckig gehen. Nicht nur wegen der dauernden Unsicherheit, sondern auch, weil es ja anscheinend ständig nur bergab geht.
Ja, das stimmt schon. Ich war natürlich auch oft unten und habe schon gemerkt, dass ich auch ausgenutzt wurde. Nicht, das ist schon richtig, aber ich hatte oftmals auch keine andere Wahl. Also entweder ich wäre arbeitslos geworden, jahrelang oder so, aber ich habe dann irgendwie das vielleicht mehr unbewusst, wir leben ja mehr vom Unbewusstsein, als eine Chance zur Weiterbildung gesehen. Dieser ständige Wechsel in vielen Bereichen, das durchzieht eigentlich wirklich, glaube ich, mein ganzes Leben.
Ich frage mich, wie er das immer wieder schafft. Wahrscheinlich ist genau das diese Resilienz, von der alle gerade immer sprechen. Resilienz, das ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen oder traumatische Ereignisse ohne dauerhafte negative Auswirkungen zu überstehen. Für Hans-Dieter geht es darum, gar nicht erst zu erwarten, dass es nur Sonnenschein gibt.
Man muss immer wieder aufstehen und sich auf das Leben neu einstellen, neu vorbereiten. Es ist so, wenn man krank ist, dann muss man auch sich neu orientieren, Medikamente nehmen oder sich, wenn man erkältet ist, wärmer anziehen. Und dann wird man wieder gesund und dann kann man wieder neu ins Leben gehen.
Vielleicht liegt es auch an seiner DDR-Sozialisation, wo er gelernt hat, aus allem das Beste zu machen, immer nach Wegen zu suchen, wo etwas doch noch klappen könnte. Ich habe das Gefühl, Hans-Dieter hat nicht diese Anspruchshaltung, im Gegensatz zu vielen, die in gut situierten Elternhäusern aufgewachsen sind und wo schon immer alles da war.
Ja, es war manchmal wirklich schwierig, nicht? Man muss einfach bereit sein, sich zu verändern.
Aber Veränderungen brauchen auch Kraft. Und dafür muss der Körper mitmachen. Und der meldet sich eines Tages wieder. Hans-Dieter will es sich abends gerade mit einem Buch und einem Glas Wein gemütlich machen, als es losgeht.
Ich war damals allein zu Hause, hatte ein unheimliches Herzrasen, so ein Flimmern. Entweder sehr starke Schläge, so als wenn man gegen eine Tür schlägt, die so ausgepolstert ist, wie in manchen Arztpraxen. Bumm, bumm. Und das geht einen durch den ganzen Körper und man ist heiß und kalt im Nacken und so oder ganz schnell. Das ging über eine Stunde so etwa. Ich habe wirklich gedacht, also jetzt könnte der letzte Schlag kommen. Das kann einen so im Kopf lähmen, dass man gar nicht darüber nachdenkt, wen rufe ich an oder wo.
Erst am nächsten Tag geht er zum Arzt und erfährt, dass er nur knapp einen Herzinfarkt überlebt hat. Er wird operiert und bekommt einen Stent. Jetzt muss er erst recht mit seiner Kraft haushalten.
Dann hatte ich auch noch ein paar Arbeitsstellen. Die letzte vor Corona, das war McDonald's gewesen. Einfach ein gutes Team, zusammengepasst. Das hat einfach irgendwie Spaß gemacht.
Aber obwohl Hans-Dieter mit so wenig zufrieden ist, ist es ihm nicht vergönnt, einfach ruhig zu leben. Denn jetzt kommt die Pandemie. Und er wird entlassen, weil auch McDonald's schließen muss.
Ich war von McDonald's entlassen worden, wegen Corona, wie viele andere auch. Und erstmal war das natürlich ein Schlag, weil dagegen konnte ich nichts machen. Ich habe erstmal wirklich geheult. Ich war erstmal natürlich verzweifelt, weil ich wusste nirgends, wo ich mich bewerben konnte und es war wie Stillstand.
Ja, Corona. Vielen hat die Pandemie ja die Pläne durchkreuzt. Nur war die Entlassung für ihn nicht der erste Rückschlag, sondern der letzte von vielen.
Ich habe gemerkt, scheiße, jetzt hast du dich erwischt. Also früher bin ich dem immer entkommen. Ich habe immer was gefunden irgendwie oder mich rumgehorcht und immer wieder Arbeit gefunden, wenn es nur für 3 Monate war. Aber jetzt war es auswegslos.
Nichts geht mehr. Niemand braucht mehr Aushilfskräfte. Erst recht keinen mittlerweile knapp 60-Jährigen, der einen Herzinfarkt hinter sich hat.
Da braucht sie mich also in keiner Buchhandlung und in keinem Geschäft bewerben und auch schon gar nicht in einer Gaststätte. Das war unmöglich. Und da merkt man schon, das Leben nimmt jetzt eine entscheidende Wende.
Hans-Dieter ist am Boden. Zum ersten Mal in seinem Leben fehlt ihm der Optimismus. Er sieht einfach keinen Ausweg aus der Situation. Aber er ist auch keiner, der sich zu Hause die Decke über die Ohren zieht.
Und dann bin ich viel mit meinem Fahrrad gefahren, habe eine Bank entdeckt im Tegeler Vlies. Naturschutzgebiet, vor mir eine Wiese, Sonnenschein. Und dort habe ich dann immer gesessen, wo viele Menschen lang gejoggt sind und habe wirklich jeden Tag 3, 4, 5 Stunden gelesen.
Hätte sich Hans-Dieter einen anderen Park oder eine andere Bank gesucht? Oder hätte er sich entschieden, sich lieber zu Hause zu verkriechen? Wäre er nie dem Menschen begegnet, der sein Leben wieder lebenswert macht? Bernd Roske.
Ich machte täglich meine Spaziergänge am Tegeler Vlies, hatte mir der Arzt empfohlen für die Gesundheit. Und dann kam ich immer an einer Bank vorbei. Da saß ein Herr mit einem Bleistift, einem Buch in der Hand und grüßte äußerst nett.
Bernd hat bis zu seiner Pensionierung in einem Oberstufenzentrum für Elektrotechnik gearbeitet, in dem Schüler unter anderem lernen sollen, wo und wie erneuerbare Energien in unseren Alltag integriert werden können. Ja, und weil Bernd ein Macher ist, hat er dafür auch noch einen Verein gegründet. Ruhestand ist nicht. Aber zurück zu Hans-Dieter auf der Parkbank.
Ich habe dann immer zu den Leuten gesagt, hallo, ich wünsche einen schönen Tag und so. Er ist wie viele andere stehen geblieben und hat sich später irgendwann dann zu mir hingesetzt. Und dann hat er sich mir vorgestellt und ich ihm, wer ich bin, was ich gemacht habe und so. Kam er dann immer mehr ins Gespräch. Und das war einfach ganz spontan, ganz menschlich.
Hans-Dieter erzählt ihm seine Lebensgeschichte.
Und dann nach 3-4 Malen etwa, wo er dann sich mit mir unterhalten hatte, erzählt er mir dann von der Bücherbox und seinem Verein. Ja, da habe ich dann natürlich zugehört. Ich wusste damals natürlich noch nicht, was er so genau meinte.
Und dann kam man sehr schnell zur Literatur und sagte ich ihm, dass ich schon seit Jahren so ein Projekt betreibe mit anderen Oberstufenzentren. Meine Schule ist ja auch ein Oberstufenzentrum für Elektrotechnik. Und wir hatten sogenannte Bücherboxen, sprich alte Telefonzellen, völlig zerlegt und dann wieder neu aufgebaut und dann Regale eingebaut. Und so etwas möchte ich in Herbstdorf haben, hatte ich zu Hans-Dieter gesagt. Und ob er Interesse hätte, da mitzuwirken an diesem Projekt.
Dieses Projekt liegt Bernd sehr am Herzen. Er weiß aber auch, dass er jemanden finden muss, dem er die Box anvertrauen kann.
Eine Bücherbox, die kann letztendlich nur funktionieren, wenn sie betreut wird. Wenn die sich selbst überlassen werden, diese Boxen, dann funktioniert das überhaupt nicht. Dann ist Vandalismus zu beobachten. Ob die Leute erkennen, dass so eine Box gepflegt wird und dass jeder Einzelne sich mit einbringen kann, dann funktioniert das gut.
Bernd fragt also Hans-Dieter, ob er die Bücherbox betreuen will.
Da war sofort Feuer und Flamme zu sehen. Bücher sind seine Welt. Das war ein Glücksfall, dass wir miteinander gesprochen haben und zusammengefunden haben.
Ja, das war für mich eine einmalige Chance, die Bücherbox. Ich habe immer mehr gemerkt nach meinem Herzinfarkt, dass es enorm wichtig ist, dass man seine Lebenszeit nutzt. Man hat nur ein Leben und jeden Augenblick erlebt man nur einmal. Und es soll nicht so sein, dass man sich eines Tages sagt, hätte ich mal damals nur und ich hätte und sollte und müsste, das ist Vergangenheit. Sondern es kommt darauf an, auf das Jetzt.
Bernd merkt sofort, dass Hans-Dieter jemand ist, dem er vertrauen kann. Außerdem gibt es wohl niemanden, der besser zur Bücherbox passt. Durch seine Literaturleidenschaft und Expertise kann er die Leute noch mehr für Bücher interessieren. Und durch seine Verlässlichkeit kann Bernd sicher sein, dass Hans-Dieter nicht nach 2 Wochen die Lust verliert. Allerdings gibt es noch eine Hürde. Bernd schlägt sich seit Monaten mit den Ämtern herum, um eine Genehmigung zu bekommen, so eine Bücherbox aufzustellen.
Ich konnte das nicht so richtig einordnen, vor allem, dass das so lange dauerte. Aber wir waren freundschaftlich sehr schnell menschlich zusammengekommen. So die Art irgendwie, stimmte so die Chemie.
Dann endlich kommt die Genehmigung. Die Bücherbox wird aufgestellt. Es kann endlich losgehen.
Dann war die Einweihung und alles war wunderbar. Hans-Dieter hat dann auch sofort die Regie übernommen, was die Bücher anbelangt.
Und er hat ein klares Konzept für seinen neuen Arbeitsplatz.
Eine Bücherbox ist ein Bücheraustauschplatz, kann man sagen. Und ich habe das hier zu einem kulturellen Treffpunkt gemacht, wo man sich gerne trifft, sieht, wieder sieht, Bücher bringt, Bücher nimmt und habe den Ort so gestaltet, dass es immer wieder ein neues Erlebnis ist, weil neue Bücher da sind, neue Menschen und das zeichnet diese Bücherbox besonders aus.
Geld bekommt Hans-Dieter übrigens nicht für seine Arbeit. Die Betreuung der Bücherbox ist ein Ehrenamt. Er lebt von seiner kleinen Rente. Aber auch jetzt keine Spur von Neid auf die, denen es finanziell besser geht.
Ich habe alles und vor allen Dingen der Herzinfarkt, den ich damals hatte, das merke ich immer mehr. Das war ein absolut entscheidendes Erlebnis, den ich überlebt habe, als ich alleine zu Hause in Mecklenburg war. Da denke ich oft dran und heute kann ich einfach leben. Also wirklich einfach leben.
Ich muss an das Zitat von Samuel Beckett denken, von dem Hans-Dieter vorhin gesprochen hat. Scheitern, wieder scheitern, besser scheitern, besser leben? Vielleicht sollten wir das für Krisen alle immer mal im Hinterkopf haben. Schlechte Zeiten können also auch eine Chance sein, sich zu fragen, was macht mich eigentlich aus? Was für Wege will ich wirklich gehen? Vielleicht zieht man schon durch diese neue Klarheit die richtigen Kontakte und Möglichkeiten an. Aus der zufälligen Begegnung im Tegeler Vlies ist jedenfalls etwas entstanden, das vielen Menschen Freude bringt. Und zwischen den beiden Männern hat sich eine feste Bindung entwickelt.
Wir gehen Kaffee trinken, manchmal auch einen Wein oder ein Bier in einer Pizzeria hier. Ich schätze an Hans-Dieter auch seine Zuverlässigkeit und seine Freundlichkeit und seine Zugewandtheit Menschen gegenüber. Und ja, das vereint ja alles in einer Person und das ist super so.
Ich schätze an Bernd Roske ganz besonders, dass er meine Fähigkeiten erkannt hat, mich fördert und unterstützt und das wirklich menschlich und auch sonst in jeder Hinsicht. Wir sind ein total tolles Team, wirklich.
Das war Mein Mensch. Heute Hans-Dieter und die Kunst zu scheitern. Autorin dieser Folge Christine Kretschmer. Diese und viele weitere Folgen von Mein Mensch könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Bis Mitte Januar gibt es jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge von Mein Mensch – Begegnungen, die das Leben verändern. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Gibt es in eurem Leben vielleicht auch einen Menschen, ohne den euer Weg eine ganz andere Richtung genommen hätte? Jemand, der im entscheidenden Moment die richtigen Worte gefunden hat, von dem ihr euch gesehen gefühlt habt oder der euch die Augen geöffnet hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. In der nächsten Folge geht es um Machtmissbrauch und Mobbing in der Ausbildung. Da erzähle ich euch die Geschichte von Nicolina. Sie ist kurz davor, ihren großen Traum hinzuschmeißen, als plötzlich das Telefon klingelt und ein Mensch einen Satz sagt, der alles verändert. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Hunderte Millionen Menschen weltweit kommunizieren mit KI-Chatbots wie ChatGPT. Künstliche Intelligenz hört geduldig zu und kann in schwierigen Situationen helfen. Sie kann aber auch zu Abhängigkeit führen und krank machen. Das ARD-Radio-Feature Künstliche Nähe, eine Doku über KI, Vertrauen und Abhängigkeit, erzählt von Menschen, die ihr Leben mit Chatbots teilen. Mit ganz unterschiedlichen Folgen. Und es geht um Marktmechanismen, die die KI erst gefährlich machen. Das ARD-Radio-Feature in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Link steht in den Shownotes.